Hallo und herzlich willkommen bei Business küsst Bewusstsein. Ich weiß, die letzte Podcast-Folge ist eine lange Zeit her. Hallo auch an alle, die gerade im Livestream auf Facebook zu gucken. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, den Podcast wieder aufleben zu lassen. Nachdem 105.000 Downloads sich schon zusammengesammelt haben, werden wir jetzt die nächste große Welle starten. Und wir beginnen mit einem unglaublich spannenden Interview. Und zwar: In unserer Szene der Bewusstseinsentwicklung waren immer wieder Filme richtungsweisende Elemente, richtungsweisende Impulsgeber, die so viel verändert haben. Denk zurück zum Beispiel an What a Bleep We Know, der eine riesige Welle ausgelöst hat, oder The Secret, wo der verfilmt wurde. Da ist so viel passiert. Und ich habe heute einen Mann hier im Interview, der möglicherweise die nächste große Welle auslösen wird. Und er hat in den letzten Monaten, hat er echt richtig geackert und gearbeitet, um den Film zu produzieren mit dem Titel Werde, der du bist. Und was da für ein Mann vor mir sitzt und was das für ein Film ist und was da entstehen wird und so weiter und so fort, erfahren wir alles heute. Jedenfalls schön, dass du da bist. Hi, Ben Müller.
Hallo, freut mich sehr, dass ich da sein darf und auch spannend, dass du das direkt so in Bezug nimmst zu den Klassikern, The Secret und so weiter. Weil tatsächlich war das für mich auch ein Anstoß, das zu machen.
Ist immer gleich voll im Thema. Also ich würde dich einladen, mal auszuholen, zu erzählen, wie es kommt, dass du diesen Film machst und was die Intention dahinter war. Wie ist es entstanden?
Ja, also es gibt natürlich mehrere Aspekte, warum man sowas dann macht. Ich komme ja aus dem Marketingbereich und ich habe dann schon natürlich auch Marketingabsichten dahinter und will, dass ich das Geld auch wieder reinbekomme, das dafür ausgebe. Aber natürlich macht man das nicht nur deswegen, weil sonst ist es ja unglaublich anstrengend, einfach nur aus so Vernunft oder Ratio heraus. Tatsächlich ist so, ich war ja schon immer auch ein künstlerischer Typ, ich war auch mal in der Kunstakademie und so und auch in der Zeit davor fand ich immer Filme sehr cool. Ich hatte so eine wirklich nerdige Filmphase so als Teenager, Dokumentarfilme auch und ich wollte eigentlich schon immer einen eigenen Film mal produziert haben. Und ein anderer Punkt ist eben mein Bezug zu Philosophie, Persönlichkeitsentwicklung. Und wie ich das ja auch gerade beruflich miteinander vereinige. Also ich bin ja schon lange im Marketing, im Online-Marketing und begleite Personenmarken, auch große Personenmarken, dabei halt ihre Produkte zu vermarkten. Und mittlerweile ist noch immer noch, ist nicht so, noch nicht so bekannt, aber der Film ist das erste wirklich riesige Projekt. Baue ich so eine Verlagsmarke auf, Philosophy heißt die. Und die erfüllt immer noch den Zweck. Also ich bin immer noch der, der das Marketing macht, gemeinsam mit den Experten, man macht Kooperationen, aber es ist eben auch meine Marke da im Spiel, das sind dann Philosophy-Produkte, die wir zusammen kreieren und das sind halt auch meine Themen so, also im Bereich der, ich nenne es mal Persönlichkeitsentwicklung, man kann auch sagen Selbsthilfe, wobei dann manche so ein anderes Bild davon haben, aber genau, schon Transformation persönlich einzuleiten. Genau, und da ist halt die Frage: Wie helfe ich den Experten? Ich kann natürlich Marketing machen, man kann auch immer Geld ausgeben für Werbeanzeigen und dann Traffic einkaufen, aber ist ja auch alles immer teurer geworden, ist eine sehr enge Geschichte und macht nicht so richtig Spaß eigentlich. Deswegen versucht man natürlich irgendwie eine große Aufmerksamkeit zu bekommen. Natürlich auch muss man bereit sein, Geld auszugeben, aber wo das auch so ein bisschen einen viralen Effekt bekommen kann. Und eine Sache, die sehr, sehr viele kennen, die du auch kennst, gut, sind halt diese Online-Kongresse. Und als ich Philosophy gegründet habe, haben wir auch erstmal so einen Online-Kongress gemacht. Und aus Marketing-Sicht, natürlich, es gibt auch immer eine Grundmission, so, was ist das Thema, wie wollen wir den Leuten weiterhelfen? Bei mir war das eben auch schon Freiheit. Freiheit ist aber mein Grundthema im Leben und es soll einfach das Grundthema auch sein der Verlagsmarke. Und das war dann der Philosophy, der Name Philosophy, Freiheit und Philosophie. Der Philosophy Summit, und da hatten wir schon über 30 Speaker, da warst du ja auch am Start, genau. Und das machen ja auch viele andere. Die Leute sind teilweise schon fast genervt davon, wie viel das stattfindet. Die Speaker kriegen irgendwie massenhaft Einladungen und sind sich manchmal gar nicht mehr so sicher, lohnt sich das noch. Und wir waren da auch über 30 Speaker und das hat sich auch gelohnt. Also die Leute waren auch echt happy. Ich habe auch echt Nachrichten bekommen, so: Eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf Online-Kongresse, da waren so gute Sachen dabei. Das hat sich noch richtig gelohnt. Und genau, so konnte ich natürlich Aufmerksamkeit bekommen, konnte Kontaktdaten sammeln, also Kontakt zu Leuten aufnehmen, die sich dafür eingetragen haben und weitere Sachen anbieten. Hatte einen großartigen Launch mit Ilan, also mittlerweile schon zwei, Ilan Stefani, die das Shaking anbietet. Weiß nicht, ob sich da jetzt irgendjemand was drunter vorstellen kann.
Die meisten kennen
Körperarbeit,
sie, glaube ich, hier.
viele kennen die, ne? Und das war super erfolgreich. Das wiederholen wir auch im Rahmen. Die ist auch Teil der Doku. Genau, und ich habe gemerkt, so eine Liste, die erschöpft sich auch, so eine E-Mail-Liste. Man hat die Leute kennengelernt, man will sie jetzt auch nicht totnerven mit seinen E-Mails, sondern man will dann etwas machen, das wieder dafür sorgt, dass große Aufmerksamkeit da ist, das passend zum Thema ist und das auch, wo man dann auch sagt, also das war mir halt ein Anliegen, weil bei den Kongressen, ich selbst finde die jetzt gar nicht so cool als Konsument. Klar, als Anbieter geht es nicht um dich in erster Linie, aber ich dachte halt, ein Doku-Film ist viel geiler eigentlich. Ich wäre viel stolz auf mich, wenn ich sowas rausgebracht habe. Und es ist ein ähnliches Konzept, weil bei den Kongressen siehst du ja auch einfach Interview, Interview, Interview. Und im Doku-Film, und das ist mir so klar geworden, auch die Filme, die du genannt hast, The Secret ist da das beste Beispiel. The Secret, das war angeblich ein extrem teurer Film, aber eigentlich hatten die da einen Greenscreen, die hatten die Experten, hatten denen Fragen gestellt und haben das zusammengeschnitten und hatten B-Roll-Material drüber gelegt. Und ich dachte mir so, ja, gut, warum muss das so teuer sein? Eigentlich auch machen. Es ist im Endeffekt, man zeichnet die ganzen Interviews auf, als man es aber halt hochwertig zusammen, muss ich im Vorhinein halt viel mehr Gedanken machen, dass das Inhalt dann schlüssig ist und es braucht ein Grundthema, aber man kann das kostenlos anschauen, wenn man sich dafür einträgt. Man lernt die Experten kennen, man lernt Methoden kennen, die man für sich nutzen kann und hat halt einen sehr, sehr guten ersten Einblick in das Thema und kann sich dann ja, entscheiden, will ich mit dem Experten weiter was machen, ist das interessant für mich? Und dann gibt es auch weitere Angebote, so ist das Konzept. Und das war so die Grundintention. Also einerseits einfach Bock drauf, so einen Film zu machen. Bock auch, mega Bock gehabt, diese Experten kennenzulernen. So, ich habe das ja wirklich selektiert, die zum Thema passen, weil ich weiß jetzt so meine Zielgruppe, was sind die Pain Points, was wollen die haben. Und halt so Typen wie Gunnar Kaiser. Also Gunnar Kaiser ganz oben angesiedelt, weil ich den schon immer mal treffen wollte. Und das jetzt endlich mal geklappt hat. Wir haben Hans-Joachim Marz auch drin, ist auch jemand, den ich halt sehr, sehr cool finde aus dem psychologischen Bereich, der halt über Normopathie berichtet, wie keiner sonst. Ja, und ja, ein paar andere, wo
Was
ich.
ist Neuropathie?
Normopathie, also das ist, wenn die Gesellschaft, sagen wir mal, so viel psychologisch Gestörte innerhalb einer Gesellschaft präsent sind, dass es halt die Norm darstellt. Du hast ein Riesenproblem dadurch, weil jede Kindeserziehung muss das Kind so brechen, dass es in diese Norm passt. Das heißt, wir erziehen eigentlich alle Menschen zu psychisch kranken Menschen. Und das ist ja auch eigentlich ein Thema von Ilan, auch wenn sie halt nicht so sehr über die Psyche spricht. Also sie sagt dasselbe. Kultur ist, das Nervensystem zu brechen, Trauma zu erzeugen. Das sagt Marz auch auf seiner psychologischen Ebene. Und es war sehr interessant, wie das so zusammengepasst hat. Wir hatten auch einen Franz Ruppert drin, vielleicht kennen auch manche. Auch auf der halt Traumaspezialist ist und ja, Johannes Hartl, weiß nicht, ob den jeder kennt, aber ist so eigentlich der bekannteste Theologe, gehört auch zu den reichweitenstärksten Philosophen in Deutschland. Auch spannend, mit dem immer sprechen zu können, auch extrem intelligenter Typ und dann auch wirklich noch Experten drin, die nicht so bekannt sind, die aber eigentlich heftig sind, so eine Anna Kramer zum Beispiel, mit der werde ich noch was machen. Die hat die Mindwalking-Methode, die sie als Trainerin anbietet. Ihr Vater hat das damals ins Leben gerufen. Ist eine sehr krasse Methode, um halt wirklich so alte emotionale Ladung aufzulösen, die noch in manchen Situationen einfach so irrational hervorkommt. Wir haben Katharina Friedrich, die ist die abgefahrenste die Partei in dem ganzen Film. Die habe ich auch wirklich reingenommen, um zu sagen, ich will die mit drin haben. Einerseits weiß ich, weil ich hatte schon die Ahnung, seit dem Film weiß ich, dass das real ist, was die macht. Die meisten werden das nicht glauben. Aber ich wollte die zum Triggern auch. Dass jeder, der den Film sieht, einerseits ist alles klar und so, und dann kommt die noch rein und zeigt, was sie kann und denken, Leute, hey, ist das ein Scam? Ist das hier Verarsche? Ist das echt? Dann so als Triggerthema.
Jetzt bin ich natürlich neugierig, und was macht sie?
Also, sie hat mehrere krasse Themen, aber weswegen ich auf sie gestoßen bin, weil ich auf das Thema vor Jahren durch einen Kollegen, Michael Pettke, der auch in der Doku vorkommt, der hat mich drauf gebracht. Michael Pettke ist so im Businessbereich, aber auch im spirituellen Bewusstseinsbereich. Ich habe so ein paar Parallelen auf jeden Fall tätig. Und wenn du den triffst, dann Der hat mich auch auf Anna Kramer gebracht und sonst was. Der ist halt sehr experimentierfreudig. Und irgendwann kam der zu mir und meint so, weißt du, dass es Leute gibt, die ohne Augen sehen können? Und meine Reaktion war natürlich absoluter Schwachsinn. Also nicht nur, ich war jetzt nicht so verkopft, dass ich gesagt habe, dass ich einfach Sachen nicht glaube, die einfach unglaubwürdig sind. Ich war schon immer etwas freigeistig. Aber für mich war das so unsinnig, weil warum hast du dann Augen, wenn du die gar nicht brauchst? So, das ist ja voll albern irgendwie, von albernes Konstrukt. Also. Aber der hat mir damals schon so eine Doku gezeigt und das ist verrückt. In Deutschland gibt es das auch. In der Schweiz, eigentlich gibt es das weltweit, das Phänomen, das reicht schon viele, viele Jahre zurück, dass das Kindern unterrichtet wird und Kinder können das sehr schnell lernen und Kinder können dann so Tischtennis spielen, können aus einem Buch vorlesen, können Fahrrad fahren und haben so eine blickdichte Maske auf. Und genau, das ist mein Effekt dann auch so, wow. Also, wenn das stimmt, was geht da noch? Das ist ja so krass, weil es gibt dir so eine Klatsche ins Gesicht, von wegen, du hast gedacht, du weißt, wie die Realität aussieht. Ja, du weißt nicht mal, dass man ohne Augen sehen kann, du Idiot.
Ich habe
Genau.
eine Frau kennengelernt, die auf so einem Seminar war und das berichtet hat.
Ja.
Es gehört und dachte so, ja, vielleicht. Und jetzt aber, jetzt kommst du noch mal daher mit den, mit dem, also es ist super spannend.
Bei
Super
den Dr. Joe Dispenza Seminaren passiert das manchmal.
spannend.
Also manche erleben das. Michael Petke hat das auch erlebt auf einem 7 Weeks Long. Der kannte schon das Konzept. Und wenn du in einem sehr, sehr, ich weiß ja nicht, mit den Alpha-Wellen gibt es ja Bezeichnungen, welcher Wellenstatus dein Hirn gerade hat. Wenn du super entspannt bist, Körper eigentlich schon schläft, Bewusstsein noch da ist, dann geht das besser. Und so hat er das auch mal hinbekommen und konnte sich mit dieser Dispenser-Maske plötzlich den ganzen Raum anschauen. Und hat dann gedacht, okay, vielleicht ist die Maske verrutscht und fasst dann hin und dann ist halt wieder weg gewesen. So. Aber die Maske war auf. So.
Krass.
Ja, ich habe die Katharina Friedrich getroffen. Ich habe ja eh ich hab ja alle getroffen. Ich bin durch ganz Deutschland, halb Deutschland, sagen wir so, getourt. Das war auch ein abenteuerliches Unterfangen. Und sie saß halt, ich habe die Maske aufgehabt, ich konnte die Maske testen. Sie saß neben mir, hat die Maske aufgehabt und ich habe auf ein Blatt geschrieben und sie hat mitgelesen. Sie hat es einfach eins zu eins gesehen, da war nichts. Da war kein Zweifel oder sonst was, sie musste nichts groß machen, die konnte einfach durchschauen durch die Maske, so richtig plump. Egal wie klein ich geschrieben habe, wie absurd das war, was ich da hingezeichnet habe. Wir haben das auch aufgezeichnet, das ist auch, kommt dann auch in der Doku drin vor, so als
Geil.
Ausschnitt. Sie selbst kommt jetzt nicht so viel oft drin vor, weil ihr Thema einfach so abstrakt ist, das hat nicht mehr so ins Gesamtbild gepasst. Das ist auch ein bisschen schade, bei manchen, auch Jens Lehrig, manche kennen ihn vielleicht von Fair Talk, der Moderator. Der ist auch Coach für Präsenz und hat viel mit Angst zu tun. Und ist ja auch jemand, der ja, während der Corona-Zeit präsent war und natürlich sich da geschult hat, wie man halt trotzdem weiterhin noch lebendig und präsent ist, auch wenn man Gegenwind bekommt. Der ist, genau, bei dem Fall ist auch schade, der ist auch super spannend, der ist nicht ganz so viel vertreten wie andere, weil einfach man musste, man hat dann ich hatte 9 Experten drin und 9 Interviews. Und man hat am Anfang so einen roten Faden gehabt, aber du wusstest ja nicht, was jemand sagt. Und wir wollten jetzt nicht, wie man an manche hingehen, so ein Skript für die Leute schreiben. Das haben wir gar keine Lust. Und deswegen war es so ein bisschen experimentell. Aber ja, es waren so viele gute Sachen drin. Es ist jetzt echt lang geworden, die Doku auch. Wir konnten nicht mehr rausnehmen. Sind ja bei 1,5 Stunden schon.
Kannst du ja als DLC anbieten, so der komplette Content.
Genau, das ist auch. Also man. Es wird eine Zeit lang kostenfrei sein. Es gibt eine gekürzte Version, die ist jetzt nicht viel kürzer, aber ja, so einen speziellen Bereich rausgenommen, weil er nicht unbedingt notwendig ist, um die Kernbotschaft zu checken und um halt auch Kontroversen noch so ein bisschen zu umgehen, wobei das jetzt auch nicht hochkontrovers ist, aber wo es so ein bisschen um Systemkritik und so und auch politische Sachen angesprochen werden, haben wir gesagt, das kommt alles in die Premium-Box. Also in der Premium-Box ist die Extended Version, sind die Audios und sind alle Interviews in voller Länge. Und da verlangen wir dann auch was, aber es ist wirklich ein fairer Preis und ist natürlich cool, weil dann ein bisschen was auch wieder reinkommt. Das ist ja nicht das, wo ich dann Gewinn mache dadurch oder so. Du kennst das vielleicht, man hat ein paar Ausgaben wieder drin.
Ja, voll. Vor allem auch die Zeit, die Energie, die Planung, die
Ja.
Experten, dann das Nachschneiden, das Drehen, das ist ja ein Riesenprojekt, das ist ein Mammutprojekt. Kannst du
Ja.
ungefähr abschätzen, wie viele Stunden du reingesteckt hast? Ganz grob.
Also ich war so. Für die Planung, da braucht man halt so ein paar Tage, wo man sich ernsthaft hinsetzt. Und natürlich denkt man nicht den ganzen Tag drüber nach, sondern es ist einfach so intensive Denkarbeit. Und dann habe ich auch immer wieder mich an den Plan dran gesetzt und nochmal drüber geschaut, ob das Grundkonzept stimmig ist. Wenn das nicht stimmig ist, dann wird alles ziemlich Kacke am Ende. Und habe auch nochmal eine Zielgruppenanalyse gemacht. Was wollen die Leute? Wie kann ich wirklich weiterhelfen mit den Inhalten? Habe dann eine ganze Liste gemacht mit, wer könnten die Experten sein? Du weißt ja am Anfang gar nicht, wer sagt zu und wer nicht. Und du weißt, kannst auch nicht abschätzen, wie viele sollten es eigentlich sein. Das war alles, habe ich alles zum ersten Mal gemacht. Und man muss ja wirklich so Intuition auch ein bisschen walten lassen und ein bisschen sagen, so, das kommt jetzt, wie es kommt. Aber die Grundidee muss klar sein. Wir müssen über das sprechen, was relevant ist. Also ich habe dann festgelegt, das ist das Problem. Wir müssen über das Problem sprechen. Und wir müssen auch über das Ideal sprechen, damit die Leute wissen, okay, das ist interessant für mich oder nicht. Und dann bei den Problemlösungen, da habe ich dann so eine Compilation eigentlich dann draus gemacht. Ja, und dann so allein in die Planungsphase, so ein paar Wochen, dann wirklich jeden anschreiben auch, der Experten. Das hat gut funktioniert. Irgendwie habe ich gute Erfahrungen damit. Und da haben dann auch Leute zugesagt, die zum Beispiel beim Philosophy Summit, beim Kongress nicht zugesagt haben, weil sie gemerkt haben, es ist natürlich eine andere Botschaft. So, ich gehe zu jemand hin und sage ihm, wir drehen einen Dokumentarfilm. Ich habe schon so einen Kurztext, wo ich sage, worum geht es da drin? Und ich komme bis zu dir in dein Büro oder wohin du willst und wir machen ein Interview. Du musst dich nicht vorbereiten und ich sorge dafür, dass das veröffentlicht wird. Das ist schon ein geiler Service für einen Experten auch. Und die haben das auch alle zu schätzen gewusst und eben so konnte ich ein paar Leute dafür gewinnen, die ich vorher nicht gewinnen konnte. Unter anderem Gunnar, der dann wirklich der Angstpatient war, so von mir natürlich, weil zu der Zeit schon klar war, okay, lass uns erstmal zusammenfassen, so arbeitstechnisch. Ein paar Wochen Planung, nicht Wochen durchgearbeitet. Ich habe immer andere Sachen gehabt, aber immer wieder dran gesetzt. Dann will ich Termine finden mit den Experten und das war schon schräg, weil ich habe mir dann irgendwie so Screenshots gemacht von Google Maps und so reingezeichnet und so, weil ich überlegt habe, ich brauche dann immer ein Airbnb in der Gegend und das mit der Zugverbindung muss auch irgendwie passen. Wie fahre ich am besten? Und habe dann so Terminvorschläge gemacht, die haben nicht immer gepasst für die Experten und dann musste ich so überlegen, okay, da habe ich dann da 3 Tage, bin ich in München ohne was zu tun. Nach dem Interview muss ich am Mittag aber direkt schon in Kassel sein und so Sachen. Das war schon ein bisschen wild. Und dann war ich so 2 Wochen wahrscheinlich unterwegs auf Tour in Deutschland. Wir hatten verschiedene Kameramänner. Ich habe dann mit Freelancern zusammengearbeitet, also ja, Leuten, die eine Agentur hatten und gesagt, hey, ich brauche dich für dieses Interview und habe mir auch vorher halt die ganzen Angebote eingeholt. Also es war schon viel, entsprechend viel Planung, viel, das klar sein musste. Musste Backup-Pläne geben. Und mit der Deutschen Bahn musste alles passen, dass ja, so.
Glücksspiel.
Ja, weil ich hatte mehrere Termine. Am nächsten Tag musste ich in einer anderen Stadt sein. Ich wusste, hey, ich muss am frühen Morgen los, nehme halt einen der ersten Züge, damit ich so einen Puffer habe. Aber ich weiß aus Erfahrung, als ich noch in Deutschland gelebt habe, allein von zwischen Pendeln zwischen Düsseldorf und Köln lief nie so, wie ich wollte in der Zeit, wo ich noch in Deutschland war. Aber das hat geklappt, außer eine. Ah, das war auch, da kam ich mir besonders bescheuert vor. Wo waren wir da? In Halle. Haben Anna Kramer das Interview gemacht. War auch echt mit einem coolen Kameramann. Der war vorher in Köln dabei. Wir sind zusammen noch mit dem Auto gefahren nach Halle und haben da das Interview gemacht. Der hat dann noch irgendwie einen Kumpel besucht. Ich bin ins Hotel dann auch entsprechend am Arsch und wusste, ich musste morgen früh, sehr früh los und nach München, weil ich Franz Ruppert interviewen werde mit einem neuen Kameramann. Und merke dann am Abend, mein MacBook ist nicht in meiner Reisetasche.
Oh nein.
Alter, und ich durchsuche das Ding und so und denke so, hey, es kann eigentlich nicht im Auto sein. Und es muss irgendwie bei Anna Kramer im Büro sein, aber es hat keinen Sinn gemacht so richtig. Einfach, der Kameramann hat das so rausgeholt aus meiner Tasche und so, aber ich habe das dort gar nicht gebraucht, deswegen hatte ich das nicht so im Kopf, dass das draußen sein könnte. Auf jeden Fall Anna angerufen, ging nicht ran und so und die war einfach nicht mehr zu Hause. Und im Endeffekt hat die mir das dann am nächsten Morgen per Eilverfahren in mein Airbnb in München geschickt und es hat noch alles geklappt, aber das ist so ein Schockmoment, wo du denkst, Alter, das darf nicht passieren. Also, du kannst dir das eigentlich nicht leisten, aber es hat dann auch noch funktioniert. Ja, genau, und dann die 2 Wochen Produktionszeit und dann, was echt ein Zeitkiller war, ist einfach Datentransfer. Und da muss, da, eigentlich habe ich das Thema war eigentlich abgegeben an meinen Produzenten. Ich habe einen für den Schnitt und der sollte eigentlich mit den ganzen Kameramännern klären, dass er die Daten bekommt. So. Und das war nicht ausreichend geklärt aus meiner Sicht. Und ich musste auch so spontan dann immer wieder Festplatten kaufen in Deutschland. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Und dann fängt man an, Festplatten hin und her zu schicken. Und ich bin halt in Bulgarien und mein Produzent ist auch in Bulgarien. Und dann geht die erste SSD-Karte los nach Bulgarien, kommt einfach nicht an.
Scheiße.
Und dann hat er das noch auf der Festplatte drauf. Wir waren schon klug genug zu sagen, hey, wart, bis es ankommt, ja. Und dann schickt man sich, und dann, das hat ewig gedauert, bis die Daten mal alle bei uns waren. Und dann war es so ein paar Tage eigentlich nur, wo ich dann auch bei ihm war. Wir haben alles durchgeschaut, haben alles durchgetaktet, Snippets rausgeschrieben, wie lang sind die und so weiter. Und wie könnte man das zusammensetzen? Und dann war eigentlich nur das Problem, dass mein Produzent, dass das in so eine Phase bei ihm reingerutscht ist, wo er noch andere wichtige Aufträge hat. Und war dann in Afrika und hat da noch eine Mastermind gefilmt und sowas. Und deswegen hat es sich jetzt länger gezogen, als es hätte sein müssen. Aber man muss sagen, so, ich habe das Ding echt schlank durchgeboxt, so vom Aufwand und von Kosten her. So, das ist schon gut. Und wir haben jetzt eine echt professionelle Doku. Also, die sieht nicht aus wie. Es gibt ja viele Leute, die machen mal so eine Doku über ein Thema, das ist ihnen wichtig. Und du merkst halt, das ist jetzt so eine Low-Budget-Produktion und so. Das merkt man bei uns nicht so. Es ist sehr hochwertiges Filmmaterial, alles gut ausgeleuchtet und so und guter Ton und ja, guter Schnitt auch. Also es ist natürlich nicht so komplex, weil man einfach die Interviews hat und die Snippets. Und die sind auch nicht so lang und man braucht nicht irgendwie krass Effekte oder sowas da drin, weil das ist einfach unterhaltsam, da zuzuhören. Ja, deswegen eine Zahl habe ich jetzt Schwierigkeiten, dir zu nennen, insgesamt, was der Arbeitsaufwand
Das ist
war.
schon ein guter Blick, was du gerade gegeben hast. Das
Ja.
passt schon. Ja, also Hammer, Hammer, Hammer. Vor allem, wenn man hört von Filmprojekten. Ich war schon auf Filmfestspielen und habe mir dann sagen lassen, manche hängen dann 1, 2, 3 Jahre an einem Film.
Habe ich auch
Und
gehört, weil
du hast den so konsequent durchgearbeitet. Also echt der leane Marketer, der du bist.
ja,
Mal richtig durch.
also ich weiß einen Fall so, weil natürlich jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Wir könnten das auch für andere anbieten und so, und deswegen habe ich mich auch ein bisschen umgehört. Und ich weiß von einer sehr, sehr großen spirituellen Verlagsmarke, dass die seit über einem Jahr, ich weiß nicht, über 2 Jahren an einem Film arbeiten. Und die haben schon mehr als das Zehnfache ausgegeben, als ich ausgegeben habe für die fertige Produktion.
Wow.
Und das Ding ist immer noch nicht fertig. Also die werden da auch nochmal einen anderen Anspruch dran legen, aber du kannst da wahnsinnig Geld und Zeit verbrennen, ja, mit sowas.
Hammer. Ja, wow. Was ist denn die Kernbotschaft vom Film?
Also, werde der du bist, ist ein Nietzsche-Zitat. Interessanterweise, es hat mich gewundert, dass das so gut ankam, der Titel. Ich habe das vorher getestet. Ich habe vorher schon Ads geschaltet mit verschiedenen Titeln. Ich habe auch vorher mal die E-Mail-Liste befragt, welchen Titel findet ihr am besten. Da war der schon dabei, werde der du bist. Da dachte ich, okay, jetzt teste ich den mal noch gegen andere Ideen und habe dann Ads geschaltet und der kam am besten an. Und die Leute konnten sich halt in die Warteliste schon mal eintragen, obwohl es den Film noch nicht gab. Und es ist ein Nietzsche-Zitat, geht natürlich um Transformation, aber es ist halt auch ein gewissermaßen ein Gegenmodell zu diesem Selbstoptimierungsgedanken, von wegen, ich habe so ein Ideal von mir, so ein Bild von mir, das bin ich nicht, und ich werde dann zu diesem Ideal, diesem fiktiven Ideal. Weil werde, der du bist, heißt ja, du bist ja eigentlich zu dem, der du tatsächlich bist. Und das hat dann mehr zu tun mit Authentizität und damit, das, was Unechtes an mir wegzuschälen, so abfallen zu lassen. Und ja, das ist das, was die Leute eigentlich eher beschäftigt, dass sie das Gefühl haben, ich muss ständig eine Rolle spielen, ich muss mich verstellen. Das ist auch das, was jedes Kind lernt von klein auf, dass wenn du deinem Instinkt folgst und deinem Impuls, der eigentlich selbstverständlich richtig ist, in dem Sinne nicht gesellschaftlich richtig oder aus Sicht der Eltern richtig, aber jetzt aus natürlich instinktiver Sicht, dass du dann halt abgelehnt wirst. Das ist auch kein so Vorwurf. Manche Eltern fühlen sich dann sehr so in die Enge gedrängt, so, ja, was soll ich denn machen? Und es ist auch so, was soll ich denn machen? Das Kind wird Sachen machen, dass es nicht machen darf, wo der Schaden zu groß ist. Dann musst du hingehen und sagen, packen oder sagen, nee, das geht nicht. Du musst irgendwie aufhalten. Und damit wirst du halt das Kind irgendwie dem Kind beibringen. Das, was ich eigentlich für selbstverständlich richtig halte, als mein Selbstausdruck, das ist irgendwie, es kann voll schief gehen, es kann voll nach hinten losgehen. Dann fängt es an zu taktieren und wird eigentlich, sind kleine Kinder oft schon Schauspieler, schon relativ früh, und verhalten sich auf gewisse Weisen, wie es die Mama sehen will, damit man Aufmerksamkeit bekommt oder was auch immer. Und das geht eigentlich nicht weg, ja, für die meisten. Also, und Es gibt halt eine Entourage, also eine elitäre Vereinigung aus Menschen, die es zumindest merken. Das sind dann die Leute, die auch bei dir teilweise landen oder auch bei Philosophy, die dann auch offen sind dafür, sich mit Ida und Stefanie zusammen zu shaken und checken, hey, das ist nicht, von mir aus ist das normal gesellschaftlich gesehen, aber es ist nicht natürlich, dass ich mich für mich selbst schäme, dass ich irrationale Ängste habe. Und das ist was Tiefes, Kulturelles und Anerzogenes. Und ich muss jetzt auch was wirklich Handfestes machen, um da entgegenzuwirken. Und ich will eigentlich auch freier sein, mich frei entfalten und ausdrücken können. Also Selbstentfaltung ist so das Keyword für den Film. Genau, und das jetzt noch mit dem Kontext dahinter. Es wurde dann entsprechend auch viel über Trauma gesprochen, so, was gar nicht so geplant war. Aber das ist halt schon der Auslöser, ja.
Ja, stark, stark. Was ist deine Vision, was der Film bewirken soll?
Eine Sache finde ich sehr sexy an dem, was wir da grundsätzlich machen. Ich sehe halt, dass die Menschen leiden. Also Leid ist etwas, was einfach wirklich, ich kenne eigentlich keinen, der sich davon ganz befreien konnte, von einem leidvollen Zustand. Und es gibt manche, die so, haben gute Konzepte, um damit zu leben oder halt einfach das nicht in übertriebenem Maß irgendwie, ja, erleben zu müssen. Aber was die meisten machen halt aufgrund dieses Fakts, dass wir einfach leiden, ist halt Ablenkung. Und es wird immer extremer in der Hinsicht, dass die Angebote auch immer besser werden. Also so ein Beispiel, YouTube-Videos haben schon immer gut funktioniert, geil, ich gehe auf YouTube, lenke mich ab, aber jetzt hat man halt Shorts zum Beispiel und das ist halt noch krasser und so. Oder halt TikTok hat das auch noch verstärkt. Und auch was noch so kommen wird mit dem Metaverse, was ja dann nochmal eine neue Ebene ist, von wegen echte, wirkliche Realitätsflucht. Und wir haben jetzt schon eine starke Realitätsflucht, aber die Angebote werden noch besser. Und da steckt unglaublich viel Geld dahinter, unglaublich viel Agenda dahinter. Und die meisten werden das auch vereinnehmen. So. Wenn dann noch Bürgergeld dazukommt, ich weiß, da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber dann hast du irgendwann die völlige Matrix, so in der du bist. Und das wird das Leid nicht verhindern, Leid wird nur noch ekelhafter und komischer. Und ich finde halt die Mission sexy, zu sagen, ich vermarkte Wege in die Konfrontation mit meinem eigenen Leben und mit mir selbst, was eigentlich was halt eine Herausforderung ist als Markter. Weil du kannst halt immer gut einen Traum verkaufen, einfach nur. Oder halt ja, einfach eine Realitätsflucht verkaufen. Und aber jemandem klarzumachen, wenn du diesen Workshop machst, dann wird das schon anstrengend und aber du gehst halt als ein neuer Mensch raus. Du gehst als ein erwachsenerer Mensch raus. Und sowas verkaufen zu können, dass das funktioniert und ich will auch die Experten unterstützen. Also ich mache nur noch was mit Experten, wo ich sage, da habe ich echt Bock drauf. Das befriedigt viel mehr, also in der Arbeit, als jetzt rein Marketing einfach erfolgreich zu machen. Und die Doku ist halt, das ist halt auch so ein kleines Kunstprojekt und halt, ich habe auch gerne so einen Haken dahinter. Ich habe mal einen Film produziert und wenn das gut funktioniert, das startet ja kurz erst, dann mache ich eine nach der anderen. Da habe ich Bock drauf,
Geil.
einen Reit rauszuziehen.
Hammer.
Ja.
Hammer, 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 Hammer. Ich bin echt geflasht. Ich habe den Trailer ja gesehen vom Film. Und der Trailer hat mich umgehauen. Ich dachte mir, geiler Scheiß. Und dann nach dem Trailer war ich so, und jetzt, wo ist der Film?
Genau, ich habe den Trailer einfach mal per WhatsApp rausgehauen an meine Kontakte, ohne dass es das schon irgendwas gibt, wo man sich eintragen könnte oder sonst wo. Aber das startet jetzt ja.
Ja. Cool. Wann kommt er denn raus? Gibt es schon einen Termin?
Ich muss es nochmal wirklich festlegen, weil jetzt haben wir nochmal so ein bisschen eine Diskussion mit Datum, aber ich werde morgen, spätestens übermorgen, die Promo starten für den Film. Und dann vergehen so 14 Tage, wo man sich in die Warteliste eintragen kann. Und dann bekommt man Bescheid, wenn er veröffentlicht ist, bekommt den Zugang, wenn er öffentlich ist. Und dann hat man voraussichtlich 7 Tage Zeit, um sich den kostenfrei anzusehen. Und danach wird er dann kostenpflichtig. Und dann kann man sich immer noch ansehen. Aber genau, das ist halt dann besonders attraktiv, den sich kostenfrei ansehen zu können, auch wenn ich die Kohle ausgegeben habe, damit er existiert. Genau, morgen ist jetzt natürlich relativ, ein paar Leute schauen live zu, ne, die wissen, was morgen ist. Ja,
Und
dann
in den
die Aufzeichnung sehen.
4.11., also wird so der 4., 5., 11. wird Release sein.
Genau, ja.
Pre-Release.
Genau, könnte schon so sein, wenn jemand die Aufzeichnung sieht. Ja. Genau, eine Sache haben wir vorher angeschnitten, wenn dir das in den Kram passt.
Oh ja, Gunnar.
Genau, Gunnar, ja, weil das war natürlich für mich ein persönliches Highlight. Also der Film an sich natürlich ist geil, aber für mich war so auf emotionaler Ebene fast noch mehr so ein Trigger, oh, ich kann Gunnar treffen, endlich mit dem über Philosophie quatschen, so. Weil ich echt den seit Jahren verfolgt habe, seit sein Kanal halt so 70.000 Abonnenten hatte oder so, was auch schon stark war. Und wo ich gesehen habe, wow, der bringt echt die libertären Konzepte gut auf den Punkt. Und ich wusste gar nicht, dass da so ein ganzes philosophisches Modell dahinter steckt, wie ich mich eigentlich so auch fühle oder was auch mein Charakter so mir widerspiegelt oder was ich so einfach durch die Unternehmenswelt auch schon so als wahr erkannt habe. Und der war aber sehr gut, das zu erklären. Und später natürlich, gerade in den letzten Jahren, so hat sein Kanal ja unglaublich an Bedeutung gewonnen, sein ganzes Schaffen hat unglaublich an Bedeutung gewonnen, weil er so sachlich geblieben ist, das so gut zusammengefasst hat, was Kritikpunkte waren, was auch einfach gesagt werden musste und dabei so wenig Angriffsfläche geboten hat, weil er einfach nicht reißerisch oder hetzerisch war und wo dann diejenigen, die ihn verunglimpfen wollten, schon wirklich kreativ werden mussten und was dann auch wieder gezeigt hat, ja, was auch wieder eine entlarvende Wirkung hatte, so wenn man gemerkt hat, hey, ich habe doch seine Videos gesehen, ich weiß, dass er nicht irgendwie so ein Extremist oder sowas ist. Genau, und natürlich war es so, ich habe ihn angeschrieben, wir kamen in E-Mail-Kontakt und er hatte Bock drauf, er hat natürlich dieses Inhalt, wie ich das zusammengefasst, gecatcht, hat gemeint, geil, das könnte ich eigentlich sein, ich könnte eigentlich der Protagonist sein. Ja, wir haben einen Termin ausgemacht. Aber er hat halt schon gesagt, weil es war da schon klar, dass er halt krank ist, dass er sehr krank ist. Es war schon öffentlich. Und er hat mir gesagt, wir machen den Termin, rechne aber nicht mit mir, meint er so. Und ich dachte so, ja, so wird es nicht funktionieren. Aber ich wusste natürlich, was er meint. Er hat gemeint, es kann halt jederzeit was passieren, dann kann ich einfach nicht kommen und vielleicht kann ich auch nicht absagen. Das heißt, ich wusste einfach nicht, wird er kommen. Und dann überlege ich halt auch, ich hab noch eine andere Person, die ich dann nach Köln gezogen habe, dass ich zu die Absicherung hatte. Ich habe das Airbnb nicht ganz umsonst gebucht. Aber ich habe so ein Loft gebucht gehabt in Köln. Das sieht echt top aus. Da waren so Kunstsammler drin, so ein schwules Pärchen. Das war da auch noch relativ abgefahren, als ich sie kennengelernt habe. Aber die hatten, ist eigentlich ein Nebenthema, aber die hatten krasse Kunst in diesem Airbnb drin. Da kamst du rein und du hast erstmal so einen Totenkopf gesehen mit lauter Diamanten drauf. Und wenn du dich so ein bisschen mit Kunst befasst, dann weißt du, okay, das ist jetzt eigentlich ein Damien Hirst. Nachklatsch wahrscheinlich. Du denkst halt, es ist ein Nachklatsch und so. Und dann gehe ich da hatten sie so einen Arbeitsbereich und da war so ein Gursky-Foto. Und da dachte ich, das ist krass, weil eigentlich checkt niemand, wenn du einen Gursky fakest, weil der eigentlich, ja, das ist so ein Insider, ist eigentlich einer der teuersten Künstler, die es gibt auf der Welt, aber es ist komisch, so eine Nachahmung davon zu machen. Und dann habe ich mit dem gesprochen, habe gemerkt, diese ganze Kunst ist echt und so. Und das ist ein echter Damien Hirst-Totenschädel gewesen, ein echter Gursky an der Wand und so. Wenn die da eine Signatur drauf bekommen, was sie vielleicht bekommen, ist das halt weiter über 1 Million wert, das ist der Gursky. Ja, auf jeden Fall dieses teure Loft gebucht für ein paar Tage, weil ich eine coole Kulisse haben wollte. Und dann halt vor Gunnar, habe denen die Adresse geschickt, habe gemeint, hey, ich hoffe natürlich, es passt. Wenn das alles passt, dann lass uns genau dort treffen. Und dann kam nur die E-Mail, ich werde da sein. So. Und dann war ich schon mal so, boah, geil. Ich war immer noch nicht ganz, ich wollte mich nicht zu früh freuen, weil ich aber so enttäuscht gedacht, wenn was dazwischen gekommen wäre.
Oh nein, jetzt spinnt das Netz. Einen Moment. So, jetzt war das Internet kurz weg, jetzt geht's weiter. Du warst gerade bei der Mail-Bestätigung.
Genau, ich habe die Bestätigung von Gunnar, ich werde da sein so. Und dann, ich weiß, es kann alles Mögliche passieren bis dahin. Und dann tatsächlich, genau zu der Uhrzeit, so, ich hing schon so am Fenster. Ich hing schon so halb aus dem Fenster raus, weil ich einfach wissen wollte, ob der angelaufen kommt oder nicht. Und so wirklich so ein paar Minuten später sehe ich, er kommt und habe mich mega gefreut. Aber es war wirklich einer der geilsten Momente. Es war der geilste Moment in der ganzen Produktionsphase. Und Der Kameramann war noch spontan irgendwie am Morgen bei Saturn, weil wir gemerkt haben, wir brauchen mehr Festplatten, weil wir auf ja, Bitte hin des Hauptproduzenten alles in so 4K, nee, 6K aufgezeichnet hatten.
6K schon.
Ja, es war egal. Der ist halt so Quality-mäßig drauf und so. Auf jeden Fall war ruckzuck halt eine ganze Festplatte dann voll, so mussten wir mehr kaufen. Das heißt, wir haben noch ein bisschen gewartet, konnten ein bisschen quatschen über Nietzsche und so weiter und hatten auch schon gerade danach noch so über so Projekte geredet, die wir in Zukunft machen könnten. Wollten dann was zusammen vielleicht launchen und sowas, was natürlich perfekt gewesen wäre. Und hatten dann echt ein geiles Interview. Also, ja, war für mich das schönste Interview so. War echt über Thema Freiheit, ist halt auch sein Thema. Es kam auch Nietzsche rein, ich bin halt voll der Nietzsche-Nerd. Und ich weiß, dass Nietzsche ihn auch stark beeinflusst hat. Und war es einfach spannend, mal mit ihm darüber zu sprechen. So, wenn die Kamera aus war oder nach der Aufnahme, konnten wir auch über kontroversere Sachen sprechen. Wir konnten auch über Drachenlord sprechen. Das checken die meisten nicht, aber das ist so ein YouTuber, so ein Trash-YouTuber. Und unter in dieser Troll-Community kennt ihn halt jeder. Und es ist halt immer so ein Meme, einfach wie ein lebendes Meme. Und wenn man Gunnar verfolgt, dann weiß man, dass er den immer mal wieder erwähnt hat, einfach so, oder so ein Snippet von ihm ins Video eingefügt hat. Wirklich so ein Insider-Witz. Und dann habe ich mit ihm darüber quatschen können. Und dann erzählt er mir, dass er wirklich alles kennt von dem. Er war ein richtiger Drachenlord-Nerd. Aber krasser Moment, weil klar, also es ist wie absurd das ist, aber wie lustig das ist. Halt dieser extrem gebildete Mann, so der echt massenhaft Bücher gelesen hat und auch noch wiedergeben kann, was drin stand und so weiter. Und auf der anderen Seite zieht er sich manchmal so einfach speziell diesen Trash-Content von ihm rein und regt sich darüber auf. Das ist großartig, ja. Und ja, jetzt vor ein paar Tagen erst habe ich halt mitbekommen, so wie viele andere auch, halt, dass er verstorben ist. Er war wirklich, das Interview war ein Tag, bevor er seine USA-Reise gemacht hat. Also ich weiß nicht genau, was danach alles passiert ist. Man konnte ein bisschen verfolgen. Der ist jetzt in den USA und hat manchmal gestreamt und so Sachen gepostet. Und ich war eigentlich der Überzeugung, er war schon natürlich, hatte noch wenig Muskelmaske gehabt und so. Aber er hat eine gute Gesichtsfarbe gehabt. Er hat eine gute Expression gehabt im Gesicht. Ich dachte so, ey, das wird schon irgendwie. Aber natürlich ganz naiv. Ich habe ihn jetzt auch nicht gefragt über seinen Zustand genau und so. Da hat er genug damit zu tun. Aber genau, er hat auch gemeint, er wollte eigentlich noch so zwei Bücher schreiben, so hat er gemeint. Und noch einen Online-Kurs. Und beim Online-Kurs habe ich gedacht, da kann ich dir helfen. Und ja, sehr schade natürlich. Also das ist so eine Mischung. Natürlich, als ich das gehört habe, fuck, dachte ich mir, ne? Ich hätte gern noch mehr mit dem gemacht. Und es ist einfach ja auch so irrational, ne? Jemand stirbt und dann trifft dich das irgendwie. Das müsste ja gar nicht unbedingt, aber. Und natürlich auch die Freude, dass das noch geklappt hat. Weil das überhaupt keine Selbstverständlichkeit war, weil jetzt auch klar wurde, also die Ärzte haben zu dem Zeitpunkt unseres Interviews schon gesagt, der müsste eigentlich tot sein zu diesem Zeitpunkt. Und daher war es natürlich ein Riesenereignis schon, dass das geklappt hat. Aber ich habe dann dadurch, dass er jetzt wirklich verstorben ist, auch noch erst gecheckt, wie froh ich sein kann, dass das geklappt hat. Und wir haben halt ein geiles Interview. Das heißt, auch alle, die einfach Gunnar mögen, haben jetzt noch mehr Inhalte, ne, die sie anschauen können. So, es gibt noch was von ihm, das auch aktuell ist und das noch nicht veröffentlicht wurde. Und ja, deswegen freut mich das schon, dass das gepasst hat. Ja. Ja.
Hammermäßige Geschichte. Hammermäßige Geschichte. Wir nähern uns gerade auch dem Abschluss unseres Dialogs. Du hast berichtet, wie die Produktion ablief, was die Hürden waren, lustige Stories, die Begegnung mit Gunnar. Und gibt es noch was, was du ergänzen möchtest?
Natürlich schaut euch die Doku an. Wir machen das alles über E-Mail-Eintragungen und dann bekommt man Zugang, sobald die veröffentlicht ist, auch im Zeitraum der Veröffentlichung. Wir machen das wirklich nur für eine Zeit lang, dass sie öffentlich ist. Deswegen nutzt einfach die Gelegenheit. Man kann auch die ganze Zeit schon das auf ganze Premium-Paket kaufen, auch schon vor der offiziellen Veröffentlichung. Als jemand, der sagt, er hat keinen Bock zu warten und er will auch finanziell mich ein bisschen unterstützen, ein bisschen was zurückgeben, kann auch gerne das machen. Wer das kostenlos schauen will, kann das sehr gerne kostenlos anschauen. wenn ihr euch eintragt, ihr kriegt auch andere E-Mails. Wir machen auch was mit Ilan Stefani danach wieder. Wird es wieder ein Break-Free-Movement geben, aber auch vorher ganz viel kostenlose Masterclass, wo man ihre ganze Philosophie kennenlernt. Ist mega spannend. Deswegen seid nicht so zimperlich mit euren E-Mail-Adressen und habt Angst davor, dass ihr E-Mails bekommt. Ihr könnt in jeder E-Mail euch einfach wieder austragen. Also ich finde,
So, sorry nochmal das Internet. Du hast gerade gesagt, seid nicht so zimperlich mit den Adressen.
genau, tragt euch einfach ein und ich habe keine böse Absicht, aber ich werde auch Werbung machen für meine Sachen so. Und das ist einfach eine faire Sache. Ich darf Angebote machen, ihr dürft entscheiden, ob ihr sie wollt oder nicht. Einfach erwachsen damit umgehen und ich mache keinen komischen Spam oder irgendwie so krasse Sachen oder verkaufe die E-Mail-Adressen. Also, genau.
Ja, Hammer. Hast du eine Domain für uns, wo man das findet?
Die Domain. Am einfachsten ist es wahrscheinlich, um sich das zu merken, wir können das auch natürlich gerne verlinken überall, ist einfach auf freelosophy.live zu gehen und dann hat man oben so eine Topbar und da kann man draufklicken, dann gelangt man direkt zum Dokufilm. Also Freelosophy ist halt FREE wie Free und dann Losophy mit PHY ist halt wie Philosophie, Freelosophy und Punkt Live wie das Leben, LIFE.
Ja.
Aber wir können auch einen Direktlink irgendwie teilen wahrscheinlich.
Kommt auf jeden Fall in die Shownotes.
Genau, und teilt auch gerne diese Seite, wo man sich eintragen kann, damit echt Leute davon Wind bekommen.
Ja. Ja, Hammer. Also danke dir für die wichtige Arbeit, die du machst. Danke dir auch fürs pionierhafte Vorangehen mit diesem Projekt und dass du uns hier diese ganzen Details geteilt hast von der Reise, von der Produktion und Co. Auch die hinter den Kulissen Einsichten waren super interessant. Long story short, danke.
Ja, vielen Dank an dich, dass du dir Zeit genommen hast für die Einladung und dass du mir hilfst, die Botschaft zu verkünden.
Yes. Ja, wir sind ein großes Team und wir haben dieselbe Aufgabe im Großen und Ganzen. Das könnte echt ein grundlegender Schritt sein, der Film. Könnte echt richtig Impact haben oder wird richtig Impact haben. Und da freue ich mich dann, das zu supporten.
Ja, cool. Vielen, vielen Dank.
Gut. Liebe Zuhörer, Zuschauer, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal im Business Küsst Bewusstsein Podcast. Bye bye.